Seite 39. Jesus Christus, ewiger Gott. Lass uns mal zusammen diesen Vers lesen. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Kolosser 1,16. Halleluja. Ganz starker Vers, ne, was hier ganz klar macht, was alles so Jesus geschaffen hat. Weil Jesus ist das Wort und wir wissen, dass durch das Wort alles geschaffen wurde. Ne? Wenn wir da lesen in 1. Mose und sagte Gott, es gebe Licht und es gab Licht. Das heißt, durch das Wort hat er alles geschaffen. Aber was noch so unklar war, ist das mit diesen anderen Punkten hier. Himmel, alles was im Himmel ist. Ne? Weil in der Bibel lesen wir ja die Schaffung vom Licht, die Schaffung des Universums, der Sonne, Planeten und Sterne und so weiter. Aber wir lesen nicht von der Schaffung vom Himmel und das, was im Himmel ist, das heißt die Engel und so weiter. Und auch diese Mächte und Gewalten, da wird auch das gemeint sein, die geistlichen Mächte, das heißt die Engel und so weiter. Das steht nicht in 1. Mose und gut, dass hier es steht, dass Jesus tatsächlich alles geschaffen hat. Nicht nur jetzt die Materie, nicht nur ne, das Universum, weil das Universum ist alles Materie. Aber die Engel, die sind geistlich. Und natürlich auch die gefallenen Engel, Satan etc. sind auch geistlich. Und hier steht es, alles, was im Himmel ist, wurde von Jesus Christus geschaffen. Weil das ist das heutige Thema über Jesus Christus. Weil natürlich sprechen viele Leute über Jesus Christus. Viele Menschen sagen, ja, Jesus Christus, toller Mensch, cool und so weiter. Ne? Einige denken, der wäre so eine Art Hippie und der andere denken, er war so ein Philosoph. Und die anderen denken, er war ein Guru, etc., etc. Darum ist wichtig, dass wir wirklich studieren, wer Jesus ist, wer Jesus war. Dass wir in Tiefe gehen in diesem Punkt. Und hier haben wir schon gesehen, der Schöpfer, Jesus ist der Schöpfer. Das ist vielleicht für einige von uns nicht so logisch, ne? Wenn wir, ja, wir studieren, wir hören, ja, Jesus ist geboren in einer Krippe und ist aufgewachsen in Israel und so weiter und so weiter. Und dann denken wir, okay, er war ein Mensch, okay, ein Mensch, das wissen wir. Aber was sich nicht so direkt aus seiner Geschichte so oder wie die Geschichte erzählt wird, manchmal kommt dieser Punkt, sagen wir mal, unter den Teppich, dass er Gott ist. Oder manchmal sagt man, Jesus ist Gott, aber man geht nicht weiter in dieser Gedankenkette und denkt, ja, aber was heißt, dass er Gott ist? Viele denken, dass er ein Mini-Gott ist, vielleicht, ne? Aber nein, durch diesen Vers, Kolosser 1,16, sehen wir, dass er gleich dem Vater ist, dass er ja auch der Schöpfer ist, so wie Gott, Vater, das Universum und den Himmel und alles geschaffen hat, auch Jesus Christus hat das alles geschaffen. Und das gibt uns das Gefühl, dieses Wow-Gefühl, ne? Jesus ist so groß, er ist so groß wie Gott, Vater. Halleluja. Ja. Auf der nächsten Seite, Jesus Nazarener, um das zu verstehen, um Jesus Christus zu verstehen, müssen wir verstehen, dass er ein Mensch gewordener Gott ist. Und wir müssen das verstehen, weil nur durch Jesus können wir auch Gott verstehen. Das ist vielleicht jetzt kompliziert. Wieso können wir Gott nur verstehen durch Jesus? Viele Menschen oder die Menschen, die die Bibel nicht kennen, können vieles über Gott verstehen. Wenn sie jetzt, ne, aus dem Fenster gucken und denkt, ja, alles das musste geschaffen worden, die ganzen Planeten, die ganzen Galaxien mussten geschaffen wurde. Wer hat das gemacht? Gott. Okay, wir können ein bisschen über Gott wissen, aber wie ist dieser Gott? Dass er gütig ist, sehen wir auch in der Natur, weil die Sachen so schön sind. ein Gott, der alles so schön macht, der muss doch gut sein, gütig, ne? Okay, aber wenn wir jetzt mehr wissen wollen, dann müssen wir Jesus Christus kennenlernen. Und Jesus Christus ist der Mensch gewordene Gott. Hier möchte ich ein paar Sachen betonen, die wichtig sind, die auch in der Aufnahme, die ich auch gesagt habe, in der Aufnahme, dass in seiner Jugend Jesus nie weit von Nazareth gewesen ist. Er ist in Nazareth aufgewachsen. Es ist wichtig, das zu betonen, weil es gibt Leute, die sagen, ja, Jesus, er hat, bis er 30 Jahre alt war, ist durch die Welt gereist und viele Kenntnisse sich ereignet. Und dadurch war er so intelligent oder so. Darum konnte er so viele Sachen lehren, weil er durch eine Weltreise gemacht hat und dann viele Kenntnisse gesammelt hat. Und dadurch war er so intelligent. Da hatte er ja alle Sachen, die er gelehrt hat, weil er ein großer Meister war und so weiter. Nein, das ist ein zusätzliches Wunder, dass Jesus so intelligent war, dass er so vieles gelehrt hat. Genau darum, weil er sich nie von Nazareth entfernt hat. Er ist dort aufgewachsen. Wie können wir das beweisen? Wir können das beweisen, indem wir die Reaktion der Menschen sehen, die in Nazareth seine Predigt gehört haben. Das heißt, und auch in den naheliegenden Städten und so weiter. Wenn Jesus jetzt seine 30 ersten Jahre irgendwo anders verbracht hätte, dann würden die Menschen fragen, ja, woher ist er gekommen? Woher ist Jesus gekommen? Wir kennen ihn nicht. Woher, aus welchem Land ist er, etc.? Aber nein, ihre Reaktion war genau die andere. Die haben gesagt, du, Jesus, du, wir kennen dich gut, ne? Und es steht auch, der Zimmermann, ne? Der Zimmermann, du, der Zimmermann, ne? Das heißt, als sie das gesagt haben, der Zimmermann, heißt, sie wussten, welchen Beruf er ausgeübt hatte. Er war ein Zimmermann. Seine ersten 30 Jahre hat er als Zimmermann gearbeitet und plötzlich, von einem Tag auf den anderen sozusagen, fing er an, Menschen zu heilen und die Bibel zu predigen und wandern und reisen. Und die Leute in Nazareth haben gesagt, du, ne, mach das alles jetzt. Die haben ihn ausgelacht, aber das ist ein Beweis, dass er dort aufgewachsen ist. Und auch, dass alle seine Kenntnisse, die er bekommen hat, hatte er direkt von Gott bekommen. Nicht in einer Weltreise, sondern direkt von Gott. Wie können wir dann Jesus verstehen? Wir selber, wir sind, unsere Existenz ist angefangen, als wir im Leib unserer Mutter, ne, die Zellen angefangen haben, sich zu vermehren. Da ist unsere Existenz angefangen. Da haben wir eine Seele bekommen. Das heißt, wir sind ewig, wir werden nie aufhören zu existieren, auch wenn es der Tod gibt. Aber dieser Tod ist nur eine Tür für die andere, auf die andere Seite, ist nicht ein Ende. Das heißt, wir werden nie aufhören zu existieren, aber wir hatten einen Anfang im Leib unserer Mutter. Aber Jesus war anders. Jesus, er ist nicht angefangen, seine Existenz ist nicht angefangen im Leib Mariens, sondern er ist gekommen zu Maria. Jesus ist der Schöpfer des Universums und des Himmels und alles. Und er hat, ich sag mal in meinen Worten, er hat eine Reise gemacht. Er hat sich auf dem Weg gemacht. Gott Vater hat gesagt, Jesus, geh zur Welt. Und Jesus hat gesagt, okay, ich gehe zur Welt. Ich werde ein Mensch. In einer besonderen Art und Weise. Ja, weil er früher schon auf der Welt gewesen war. Das wissen wir, dass es ein paar Besonderheiten gibt in Geschichten, wo Engel erschienen sind, die dann Anbetung angenommen haben. Weil die meisten Engel haben Anbetung abgelehnt. Und die haben gesagt, ich bin nur ein Engel. Ich bin nur eine Kreatur. Aber es gab ein paar, die Anbetung angenommen haben. Und was war dann dieser Engel, der Anbetung angenommen hat? Das war eine Inkarnation Gottes oder eine Inkarnation Jesus. Was meine ich mit Inkarnation? Das heißt, vielleicht Inkarnation ist nicht das richtige Wort, eine Materialisierung. Ja? Eine Materialisierung. Gott hat sich materialisiert auf der Stelle. Das heißt, er hat, ne, wie er so machen kann, mit den Finger geschnipst, wenn man so sagen, obwohl er keine Hände hat, aber er macht so mit den Finger und dann erscheint er. Und im nächsten Moment macht er wieder so mit dem Finger und dann verschwindet er. Das kann er machen. Das hat er auch ein paar Mal gemacht im Alten Testament. Aber im Fall von Jesus war das anders. Dann hat er wirklich einen Körper, einen menschlichen Körper wie wir aufgenommen. Weil bei dieser Materialisierungen, da war es nicht wirklich ein Körper wie von den Menschen. Vielleicht war es ziemlich ähnlich, aber er ist nicht im Leib einer Frau aufgewachsen, etc. Kein Baby gewesen, etc. Aber Jesus in Nazareth, in Bethlehem, geboren, zur Welt gekommen und im Leib von Maria aufgewachsen, der war ein Mensch wie wir. Ganz wie wir, ein Körper wie wir, hatte Leiden wie wir, hatte seine Kinderkrankheiten wie wir, etc. Alles wie wir. Halleluja. Halleluja. Ne? Und wenn wir sagen, Jesus ist Gott, dann sagen wir, Jesus ist nicht ein Gott. Ne? Weil im Alten Testament werden viele Götter genannt. Und heutzutage gibt es auch viele Götter. Wir wissen, dass in vielen Religionen viele Götter angebetet werden. Und auch im Alten Testament gibt es so Psalmen, die sagen, du bist größer als alle Götter oder sowas in der Art. Was natürlich in unseren Ohren ganz komisch klingt, weil wir wissen, dass es eigentlich keine anderen Götter gibt. Aber die Menschen machen sich jetzt Bilder oder machen sich Statuen oder malen etc. Götter für sich selbst und bieten das an. Und dann kommt der Psalmist und sagt, Gott ist größer als andere Götter. Und der Apostel Paulus kommt und sagt, dass hinter jedes Bild ein Dämon ist, ein Teufel ist. Und die Menschen beten das an. Das heißt, wirkliche Götter gibt es nicht, aber es gibt jetzt Götzen. Götzen. Und Jesus, er ist kein Götze. Ne? Er ist kein Nebengott, kein Kleingott sozusagen. Nein, er ist ein Gott wie der Vater. So göttlich wie der Vater. Jesus, ewiger Gott, habe ich schon besprochen. Wir sind ewig, weil wir kein Ende haben. Aber wir sind nicht ewig, weil wir einen Anfang hatten. Aber Jesus hatte keinen Anfang und kein Ende. Er ist wirklich ewig. Ja, unser Gehirn kann das Wort Ewigkeit nicht erfassen. Ist schwer, ist kompliziert, wenn wir denken, ja, Ewigkeit ist eine lange Zeit, eine riesenlange Zeit. Was ist unser Leben auf Erden? Es scheint so lange, 20 Jahre, 25 Jahre, es scheint so lange, als wir geheiratet haben, haben wir vielleicht nie gedacht, dass es einmal so kommen würde, dass man eine silberne Hochzeit feiert, aber jetzt ist es da. 25 Jahre sind vergangen. Ne? Halleluja. Und als man geheiratet hat, hat man gedacht, toll, ne? Jetzt ist man, war man jetzt 23 Jahre ledig, jetzt ist man frisch verheiratet und man denkt, ein bisschen verheiratet zu sein und plötzlich ist man länger verheiratet, als man ledig war. Einfach die Zeit vergeht einfach, die Zeit vergeht und irgendwann werden wir durch das, was man Tod nennt, durch diese Tür sozusagen. Und dann geht's weiter und weiter und weiter und kann man einfach nicht begreifen. Und das, was wir so lange gehalten haben, werden wir nach hinten gucken und denken, das war so kurz. Und darum sollen wir auch diese Zeit auf Erden auch gut nutzen, weil das ist eine total wichtige Zeit, wo wir uns unsere Stellung vor Gott auch offenbaren, wo wir das unser Glaube, unsere Position in der Ewigkeit auch befestigen. Aber okay, das Thema ist Jesus. Jesus, dass er ewig ist. Und er ist ewig und das heißt präexistent. Hier ein kompliziertes Wort, ein Fremdwort. Präexistent bedeutet, ihn gab es schon, bevor er geboren ist als Kind. Und er ist noch mehr als präexistent, weil er nicht erschaffen wurde. Das heißt, dieser Mensch, der vor 2018 Jahre auf der Welt gelaufen ist, der wurde nie erschaffen. Der ist der Schöpfer, der zur Welt gekommen ist. Quasi wie eine Reise. Wie wir jetzt, wenn wir jetzt zu ein anderes Land reisen, wenn wir den Flieger nehmen zu ein anderes Land und dann sehen wir eine paar Wochen, Monate in ein anderes Land und dann kommen wir zurück. Und so ähnlich Jesus, der ist zur Welt gekommen, lebte hier 33 Jahre und ist zurück zum Himmel gegangen. Aber der hat noch was anderes gemacht. Ich sage immer, Jesus war derjenige, der die weiteste Reise gemacht hat, die je jemand machen wird. Er ist aus dem Himmel zur Erde gekommen. Und als er dann gekreuzigt wurde und gestorben, dann ist er zum Reich der Toten runtergegangen und vom Reich der Toten wieder zur Erde gekommen, 40 Tage lang und dann zum Himmel. Das heißt, er ist Himmel, Erde, Reich der Toten, Erde, Himmel. Und das wird niemand machen. Niemand wird sowas machen. Wir werden zum Himmel steigen, aber wir werden nicht zum Reich der Toten gehen. Okay, kleines Gedankenspiel und vielleicht gar nicht so wichtig. Jesaja Kapitel 9, Vers 5 ist ein interessanter Vers. Eine Prophezeiung. Ich benutze diese Prophezeiung aus Jesaja. Es freut mich, dass man diese Prophezeiung hat und ganz, ganz viele andere Prophezeiungen, weil da steht schon so klar, dass Jesus Gott ist. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friede Fürst. Hier steht, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Er ist der Herr und sein Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott. Er ist Gott. Und ewig Vater ist etwas kompliziert, aber ich nehme das aus anderen Sprachen. Auf Portugiesisch ist das zum Beispiel hier Vater der Ewigkeit. Und das ist auch kompliziert, aber wenn wir das jetzt auseinandernehmen, können wir das verstehen. Vater ist jemand, der was zur Welt bringt. Ne? Er hat die Ewigkeit geschaffen. Ne? Ganz klar in Jesaja. Und Jesaja hat ja mehr als 600 Jahre vor Christus gearbeitet, gepredigt. Und das ist eine Prophezeiung. Johannes 1,1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Total wichtiger Vers, weil es gibt Leute, die auch sagen, ja, Jesus war Gott, okay, das heißt, er ist Gott, der zur Welt gekommen ist. Dann sagen die, okay, das heißt, Gott ist zur Welt gekommen und ist wieder zum Himmel gegangen, aber ist immer noch eins. Es gibt Leute, die dann die Dreieinigkeit leugnen, die sagen, ja, Gott Vater ist zur Welt gekommen als verkleidet sozusagen, als Sohn. Ne? Aber das stimmt nicht, weil hier steht, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das ist ganz klar, Jesus Christus ist Gott, aber er ist auch bei Gott. Und das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen Vater und Sohn. Gott Vater und Gott Sohn sind nicht die gleiche Person. Die sind gleichzeitig Gott, aber sind nicht die gleiche Person. Und da steht sowohl hier Johannes 1,1 und zum Beispiel 1. Mose hat mir schon gesehen. Ne, und Gott sprach, es gebe Licht und es gab Licht. Das heißt, Gott hat gesprochen, das heißt, durch das Wort. Und Jesus ist das Wort. Und er hat auch gesagt, lass uns Menschen schaffen. Das heißt uns, wer ist uns? Ne? Das heißt, Gott ist eine Gruppe sozusagen. Lass uns. Es gab mehrere Personen in Gott. Ganz klar. Jesus ist Gott. Er ist die zweite Person der Dreieinigkeit. Warum wird auch Jesus das Wort genannt? Ja, weil wir brauchen Worte, die uns helfen, Jesus und Gott zu verstehen. Und darum hat Gott die Menschen so geschaffen. Darum hat Gott Väter und Söhne geschaffen, damit wir verstehen, besser verstehen, nicht ganz, aber zumindest teilweise oder besser verstehen, wie Gott ist. Gott hat einen Sohn. Ja, natürlich war Gott nie jetzt in einem Krankenhaus und war schwanger und hat ein Baby zur Welt gebracht. Nicht in diesem Sinn, aber es ist nur ein Bild, ein Wort, das uns hilft zu verstehen, ein bisschen besser zu verstehen, wer Gott ist. Und das gleiche hier mit dem Wort, weil was sind Worte? Worte, die helfen uns zu kommunizieren, die äußern Gedanken. Und so auch Jesus, der kommuniziert Gott, der äußert Gott. Und so können wir ein bisschen besser verstehen, wer Jesus ist, welche seine Aufgabe in der Dreieinigkeit. Ja, wir wurden nach dem Bild Gottes geschaffen, wir äußern uns auch durch Worte. Der Sohn Gottes ist das Wort, die Manifestation, die Inkarnation Gottes. Ja, warum hat uns Gott diese Fähigkeit gegeben, uns mit Worte zu äußern? Es gibt Tiere, zum Beispiel jetzt ein Papagei, der auch Worte sagen kann, aber durch diese Worte kommuniziert er nichts. Das Tier, imitiert nur Laute und weiß gar nicht, was es da sagt, welches die Bedeutung dieser Laute, die aus seinen Stimmbändern rausgeht, aber nicht in unserem Fall. Wir wissen, was die Worte bedeuten und so auch Gott kommuniziert. Gott ist ein kommunikativer Gott und darum hat er uns auch die Gabe gegeben, uns zu kommunizieren, ne, untereinander. Und so können wir Gott besser kennenlernen. Wenn wir jetzt sagen, Gott ist ein Gott, der kommuniziert, das ist eine Eigenschaft Gottes. Und das zu verstehen, wenn wir die Fähigkeit haben, das zu verstehen, können wir Gott besser kennenlernen. Jesus offenbart Gott, Matthäus 11,27, mein Vater hat mir alle Macht übergeben, niemand kennt den Sohn, nur der Vater, und niemand den Vater, nur der Sohn, und die, denen der Sohn ihn offenbaren will. Matthäus 11, 27, ne, sage ich die ganze Zeit. Jesus offenbart Gott. Wenn wir Jesus nicht kennen, können wir auch Gott ganz wenig kennen, weil Jesus ist quasi das Gesicht Gottes. Natürlich schwer zu erklären, aber Jesus hat einmal gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und natürlich dürfen wir das jetzt nicht in einem materiellen Sinn verstehen, dass man jetzt ein Bild von Jesus anschauen soll oder dass die Menschen, die um Jesus herum waren vor 2000 Jahren, ihn angeschaut haben und Gott gesehen haben. Nicht in diesem Sinn, aber er meint seine Eigenschaften, seine Liebe, seine Vergebung, seine Kommunikation, dass er zu uns gekommen ist. Wie gesagt, Gott ist ein Gott, der sich kommuniziert. Gott sucht den Menschen. Gott ruft den Menschen. Gott spricht die Menschen an. Das sind Eigenschaften Gottes, die auch Jesus gehabt hat. Es steht in Lukas 19,10, der Sohn des Menschen ist gekommen, um den Verlorenen zu suchen und zu retten. Das heißt, Gott kommt, Gott sucht, Gott geht hinter die Verlorenen. Das ist eine Eigenschaft Gottes, die wir jetzt nicht in der Natur entdecken können. Oder dass Gott bereit war, seinen eigenen Sohn zu geben, um für uns zu sterben, können wir nicht in der Natur sehen. Darum ist wichtig, dass wir Jesus kennen, dass wir Gott wirklich besser kennen. Dass wir ihn in dieser Art und Weise kennenlernen, wie er möchte, dass wir ihn kennenlernen. In einer eher vollkommene Art und Weise durch Jesus. Das nächste Bibelvers, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Johannes 1,14. Und es klingt vielleicht ein bisschen, wer diesen Vers hier, Johannes 1,14, schon auswendig gelernt hat, klingt das jetzt ein bisschen komisch, weil ich von der Neue Genfer Übersetzung genommen habe, die jetzt so ganz normal übersetzt, wie wir es gewöhnt sind, so ganz, wie kann man sagen, umgangssprachlich quasi, weil die normalen Übersetzungen, die bringen das sehr kompliziert und das Wort wurde Mensch, Wort wurde Fleisch und etc. so kompliziert. Und hier steht es, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Auch wichtig, das zu betonen, Jesus ein Mensch von Fleisch und Blut, weil früher, als ich Kind war und die ganzen Wunder Jesu so gehört habe, habe ich mir manchmal vorgestellt, dass Jesus so quasi nicht aus Fleisch und Blut war, sondern wie quasi so ein Geist, wie so ein Superman. Ne? Man, als Kind schaut man diese Zeichentrickfilme, wo dann, oder auch diese ganz normale Filme vom Superman, ne, wo der dann fliegt und viel Kraft hat und durch die Wände und ne, durch, sagen wir so, durch Wände bricht und viele Sachen tut und ungefähr so, oder ein bisschen so habe ich mir Jesus vorgestellt, weil ich habe gedacht, so einer, der Blinden heilen kann, einer, der Menschen auferstehen kann, einer, der Aussätzige heilen kann, etc., ne, der braucht gar nicht essen, weil er nur mit den Fingern schnipsen kann und dann erscheint so ein Tisch voller Leckereien und so und er muss gar nicht laufen, weil er über dem Boden schwebt, ne, versteht ihr? So ungefähr haben wir Jesus vorgestellt, ne? Und darum ist wichtig, dass wir hingehen und auf diesen Vers zeigen, sagen, ein Mensch von Fleisch und Blut. Es ist wichtig, dass wir auch diese andere Seite Jesu betonen. Darum ist es auch wichtig, ne, dass wir jetzt die Verse erwähnen, wo er auch zum Beispiel gelitten, geweint hat und so weiter. Er wurde einer von uns. Das ist ganz wichtig. Jesus wurde einer von uns, indem er hier geboren ist und Kindheit und Jugend durchgemacht hat. Das ist wichtig, ne? Weil eines, was so uns prägt, ist auch unsere Kindheit, unsere Jugend, diese Erfahrung, die wir machen, im Wachstum und die Stress mit unseren Eltern und Schule und die ganzen Sachen, ne? Früher war das jetzt alles ein bisschen anders, natürlich, aber vieles war ähnlich auch. Die Schule war nicht so wie heute, aber andere Probleme, ne? Die Eltern gehorchen und zu Hause helfen und so weiter, die ganzen Sachen, die Jesus machen musste. Alles das waren Erfahrungen, die Jesus auch hatte. Und wenn man so sagt, ja, Jesus hat alles geschmeckt, was wir geschmeckt haben, die Leiden oder die Probleme und so weiter. Ja, er hatte auch eine Jugend, auch ein junger Erwachsener war er, hat die ganze Erfahrung gemacht als Mensch, Krankheit und so weiter, ohne Sünde, ne? Aber er hatte Krankheiten, obwohl es ja nicht steht, dass er eine Krankheit gehabt hat, aber ich sage es einfach so, normal. Er war ein normaler Mensch, er war ein normales Kind, er hatte auch seine Krankheiten und Herodes wollte ihn umbringen und Gott musste ihn wegschaffen durch einen Traum, dass Gott Josef gegeben hat. Ne, das heißt, Herodes könnte Jesus töten. Jesus hatte nicht so eine quasi so ein Panzer, eine Panzerung oder so, wo jetzt kein Schwert durchgehen konnte. Nein, Jesus war ein Kind wie alle anderen. Und darum sage ich, da konnte auch seine Masern haben und so weiter, seine Grippe und etc., wie jedes Kind. Gut, hier auf der Seite 42 gibt es eine Zeichnung. Ich bin, das sind vier hebräische Buchstaben und die sind jetzt für uns wichtig, weil diese vier Buchstaben kommen aus der alten griechischen Sprache, hebräischen Sprache, Entschuldigung, hebräische Sprache, die auch, ja, stottere, wenn ich sage, die gleiche ist als die heutige, weil natürlich die heutige hebräische Sprache, die hat viele Worte, die es damals nicht gab, sei es PKW oder solche Sachen. Aber die Menschen, die die heutige hebräische Sprache gestaltet haben, haben versucht, sie so genau wie möglich auf die antike griechische, hebräische Sprache aufzubauen. Und eine Eigenschaft der hebräischen Sprache ist, dass sie keine Vokalen hat. Nur für die Dummies, wie kann man so sagen, ne? Für die Ausländer, machen die dann diese Pünktchen, diese Vokalisation, aber hier ohne Pünktchen, der Name Gottes. Und dieser Name, wie spricht man den dann aus? Man kann es nicht genau wissen, weil die Aussprache verloren gegangen ist, weil die Juden den Namen Gottes nicht in den Mund nehmen. Darum weiß man nicht genau, wie man es ausspricht. Viele sagen Jehova oder andere sagen Yahweh. Sie haben so wissenschaftlich gesehen, ist es eher wahrscheinlich, dass es Jahwe ist, die richtige Aussprache, weil das Wort Jahwe hat eine Bedeutung. Diese Bedeutung, ich bin. Und das Wort Jehova hat keine Bedeutung. Gibt auch eine Erklärung, warum viele früher Jehova gesagt haben, weil die Juden bis heute, wenn sie diese vier Buchstaben sehen, dann sagen sie Adonai, ein völlig anderes Wort. Sie tauschen das Wort um, damit sie nicht den Namen Gottes sagen, sagen sie anstatt Gott, sagen sie Herr. Und durch diese Vermischung entstand diese komische Aussprache Jehova. Und wahrscheinlich ist das ursprünglich die richtige Aussprache Jahweh. Aber was hat das mit Jesus zu tun? Johannes 8, 58 und folgendes. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und entkam so. Für unsere Ohren klingt das hier vielleicht so. Ja, Jesus hat gesagt, ehe Abraham war, da war ich schon, da gab es mir schon. Und die Leute, die fanden das witzig und wollten ein paar Steine auf ihn werfen, weil sie gedacht haben, er ist ein bisschen bekloppt. Für uns klingt es so. Aber eigentlich bedeutet das hier völlig was anderes. Jesus hat diesen Menschen, auf den Ohren dieser Menschen, eine Riesenlästerung gesagt. Er hat gesagt, ehe Abraham war, bin ich. Und diese zwei Worte, bin ich, sind die griechische Übersetzung für den Namen Gottes, Jahwe. Und damit hat er sich selbst Gott gemacht. Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen, weil Steinigung war wie sagt man heute so schön, die Todesstrafe. Ja? In Deutschland gibt es keine Todesstrafe, aber in anderen Ländern gibt es der elektrische Stuhl oder eine Giftspritze. Und zur Zeit Jesus gab es keine Spritzen, gab es keine Elektrizität, da waren es die Steinigung. Das heißt, diese Menschen wollten Jesus auf der Stelle töten. Die haben gesagt, er verdient die Todesstrafe, weil das, was er gesagt hat, war die größte Lästerung, hat sich Gott gleich gemacht. Wichtig, dass wir das verstehen, die Verknüpfung von Johannes 8 mit dieses Wort, Jahwe, ich bin. Ja, natürlich. Also das wichtigste Argument, was ich benutze, um zu beweisen, dass Jesus sich als Sohn Gottes, das heißt als Gott, der zur Erde gekommen ist, sich selbst so betrachtet hat und dass die seine Nachfolger ihn auch so betrachtet haben. Weil es reicht nicht, dass Jesus sich betrachtet hat als Gott. Es reicht nicht. Wir müssen beweisen, dass seine Nachfolger ihn auch so gesehen haben. Und wie können wir das beweisen? Einfach, weil sofort nach der Auferstehung Jesu, nach der Himmelfahrt Jesu, haben die Juden angefangen, die Christen umzubringen. Sie verfolgen und umzubringen. Sie hätten das nur getan, wenn die Christen was ganz, ganz Schlimmes getan hätten. Ganz, ganz Schlimmes. Und die haben nichts Schlimmes gemacht. Die haben niemanden umgebracht. Die haben jetzt nicht geklaut oder vergewaltigt etc. Nein. Aber sie haben eine Sache gemacht. Sie haben Jesus Christus als Gott angebetet. Und das war für die Juden die schlimmste Lästerung. Und darum wollten sie die Christen töten. Das ist so das klarste Beweis, dass sofort nach der Himmelfahrt Jesu haben die Jünger zu Jesus gebetet als Gott. Und das ist der Beweis. Die Juden haben die Christen sofort verfolgt. Dass Jesus als Gott betrachtet wird, ist nicht eine Sache, die jetzt 50 Jahre später angefangen hat. Nein, sofort nach der Himmelfahrt Jesu haben die Jünger Jesu ihn angebetet. Wir lesen das auch in vielen Texten, wo die Menschen sich vor Jesus hingekniet haben. Wer war das? Ich denke, mein Herr und mein Gott, hat einer gesagt. Maria war das, denke ich mal. Und andere. Oder, ja, okay, Thomas, ne? Und wo es klar wird, die haben zu Jesus als Gott gebetet. Und wenn die Jünger Jesu das gemacht haben, sollen wir das auch machen. Sie haben das so verstanden und wir verstehen es weiter. Es wurde nicht irgendwann erfunden. Es gibt Leute, wie jetzt Bianca gesagt hat, es gibt Leute, die sagen, nee, das wurde ist eine Erfindung. Später, 50, 100 oder 100 Jahre später, wurde das irgendwann erfunden oder so, wurde das, sagen wir so, da reingeschoben oder so. Nein, das war sofort. Jesus ist auferstanden und durch die ganze Geschichte seiner Auferstehung wurde auch seine Predigt bewiesen. Das heißt, er hat ein paar Mal gesagt, dass er der Sohn Gottes ist, aber die Jünger haben das zuerst mal nicht verstanden oder nicht geglaubt. Aber nach seiner Auferstehung und die Sachen, die er nach seiner Auferstehung gemacht hat, zum Beispiel, dass er hier verschwunden ist und 200 Kilometer weiter dann wieder erschienen ist oder durch Wände gegangen ist, einfach in einen geschlossenen Raum erschienen und trotzdem auch gegessen hat und so weiter. Das heißt, die ganzen Sachen haben bewiesen, denen bewiesen, dass alles, was er vorher erzählt hat, auch wahr ist. Und der hat auch bewiesen anhand der ganzen Prophezeiung, wie zum Beispiel hier Jesaja, haben wir gelesen, Jesaja 9,5, Ratgeber, starker Gott, Gott, dass Jesus Gott ist. Beweise fehlen es überhaupt nicht. Das sind, die Bibel ist voll von Beweise, dass Jesus Gott ist, wirklich gleich dem Vater ist. Und hier seht ihr, dass, ich betone das immer wieder, das, was auf der ersten Seite steht, Kern des Evangeliums, das heißt, auf der ganz ersten Seite vom Heft, Kern des Evangeliums mit Grundthemen der persönlichen Evangelisation, dass diese Themen, die wir in diesem Heft studieren, auch die wichtigsten Themen sind, die man so bespricht, wenn man evangelisiert, obwohl sie so theoretisch sind. Ich sage mal immer, dieses erste Heft ist das langweiligste von allen, aber es sind so diese theoretischen Grundlagen, die die Leute auch dann überzeugen. Das heißt, sagen, Jesus ist Gott, der zur Welt gekommen ist. Das ist total wichtig. Ohne diesen Punkt können die Menschen gar nicht zu Jesus kommen und an ihn glauben, weil die würden nur in ein Märchen glauben. Viele sagen, ich glaube nicht an Gott, dann sage ich, ja, gut, dass du nicht an Gott glaubst, weil du kennst ihn gar nicht, du weißt gar nicht, wer er ist, wie sollst du an ihn glauben? Und darum ist wichtig, dass wir auch viele Informationen geben. Ich sage, ich benutze immer so einen kleinen Satz, den ich formuliert habe, und ich glaube, es stimmt auch, wo ich sage, evangelisieren ist informieren. Evangelisieren ist informieren. Wir müssen viele Informationen geben, den Leuten geben. Und nur anhand von Informationen können die Menschen auch die Wahrheit erkennen. Wenn sie auch die Informationen haben, dann können sie denken. Weil Glauben hat auch mit dem Denken zu tun. Und dann das zu ergreifen. Darum ist wichtig, dass sie auch viele Informationen weitergeben. Und darum auch dieses Thema, Jesus ist Gott, wissen wir. Wir wissen das. Aber es ist wichtig, dass wir auch diese ganzen Texten studieren, damit wir auch fest im Sattel sind, wenn wir mit anderen Leuten sprechen. Amen. Dieser Vers, der nächste Vers, darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Johannes 5,18. Ganz klar. Jesus hat gesagt, er ist Gott gleich. Die Juden haben das kapiert. Durch diese Worte hat Jesus sich Gott gleich gemacht. Ist ganz klar. Steht hier, schwarz auf weiß. Johannes 5,18. Gut, nächster Punkt. Beweise der Gottheit Jesu. Jesus hat vor Abraham schon existiert. Johannes 8,58. Er wurde angebetet. Angebetet. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Detail, weil die Juden, die beteten keinen Götzen an. Das war, die waren so ganz streng in diesem Punkt. Die haben jeden Götzendienst abgelehnt. Die waren ganz streng. Und wenn jemand irgendwas angebetet hat, jetzt ein Bild, eine Statue, eine Zeichnung, ein Klotz, irgendwas, dann waren die Juden sofort zur Stelle und gesagt, das ist Sünde, das ist Lästerung, das ist, ne, ganz schlimm. Und Jünger Jesu hier in diesem Text, der Matthäus 2, 11, 8, 2, 9, 18 und so, haben Jesus angebetet. Das ist ein Zeichen, dass die Jünger Jesus als Gott erkannt haben. Weil die Jünger auch Juden waren. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Jünger Jesu, die waren Juden. Das heißt, wenn wir heute jemandem sagen würde, ja, bete diesen Stein an, dann würde vielleicht von 100 Leuten vielleicht einer sagen, ja, okay, ich tue es. Ne? Aber für die Juden war das nicht so. Die waren wirklich dressiert, kein Bild, kein Gegenstand anzubeten. Die gingen zur Synagoge als Jugendliche, als Kinder und haben gelernt, es gibt nur einen Gott und dieser Gott ist unsichtbar, dieser Gott ist Geist und irgendwas anderes anzubeten ist die schlimmste Sünde, Götzendienst. Die haben von Kind an das gelernt. Und wenn wir hier lesen, dass Jünger Jesu ihn angebetet haben, dann ist es eine total wichtige Information. Ne? Das war nicht so leicht dahingesagt, ja, sie haben ihn angebetet, ne? So wie man irgendwas anderes Unwichtiges sagt. Nein, das war eine bahnbrechende Information, weil die würden das nie tun, falls sie nicht von Seele und Geist, Leib und Seele überzeugt wären, dass er Gott ist. Ansonsten würden sie das nicht tun. Und Jesus erlaubte, dass Leute ihn anbeteten. Ja? Weil, als zum Beispiel der Apostel Johannes in Offenbarung den Engel angebetet hat, was hat der Engel gesagt? Tu das nicht, ich bin nur ein Mitdiener. Und als, wer war das? Paulus und Barnabas, ne? In welcher Stadt war das, wo sie jetzt ein Wunder gemacht haben und die Leute wollten sie anbeten. Sie haben ihre Kleider zerrissen und gesagt, tu das nicht, wir sind nur Menschen. Aber Jesus, als die Leute ihn anbeten wollten, hat nicht seine Kleider zerrissen und gesagt, ich bin nur ein Mensch. Nein, der hat es nicht, er hat es nicht verboten. Für einen Jude war das ein großes Zeichen. Jesus hat es nicht verboten, weil er wirklich Gott ist. Ein nächster Zeichen, Markus 2, 5. Die Geschichte kennen wir vom Gelähmten, ne, der von der Decke runtergelassen wurde. Und die Pharisäer, wie immer, lästerten und sagten, ja, wie kann er sagen, ich vergebe dir die Sünden, ne? Weil nur Gott Sünden vergeben kann. Ganz wichtige Information, nur Gott kann Sünden vergeben. Ne? Stimmt auch. Und Jesus hat gesagt, was ist leichter? Zu sagen, deine Sünden sind vergeben oder sagen, steh auf und geh. Und dann hat er gesagt, steh auf und geh, er ist aufgestanden und gegangen. Und das ist auch ein Beweis, dass er Autorität hat, Sünden zu vergeben. Das ist verknüpft, ne? Was ist leichter, das zu sagen? Er hat den Gelähmten geheilt als ein Beweis, dass er Sünden vergeben konnte. Und hier, nächster Punkt, wie Schwester Belkis schon gesagt hat, seine viele Zeichen und Wunder. Seine viele Zeichen und Wunder. Natürlich haben andere Propheten und Apostel auch viele Zeichen gemacht und so weiter. Aber in Bezug zu Jesus ist das ein Beweis. Das heißt, wir tun Zeichen und Wunder. Wenn wir beten für andere, dann werden sie geheilt und so weiter. Und diese Sachen geschehen heute wegen dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist, den Jesus geschenkt hat. Aber Jesus hat viele Zeichen und Wunder gemacht und darum heißt es auch Zeichen. Zeichen ist ein Beweis. Das Wort Zeichen bedeutet genau das. Ein Beweis für irgendwas. Und die Wunder Jesu, die waren Zeichen. Das heißt Beweise, dass er das war, was er von sich behauptet hat. Das heißt der Messias, der Gesalbte, der Sohn Gottes. Hier gibt es noch ein paar andere Beweise, dass Jesus Gott ist. Er und der Vater sind eins, hat er behauptet, Johannes 10. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Johannes 14, 6. Und wenn er sagt, das Leben, meint er damit die Quelle des Lebens. Wenn er sagt, ich bin das Leben, heißt, er ist die Quelle des Lebens. Und die Quelle des Lebens ist der Schöpfer. Gott ist der Schöpfer. Und wenn Jesus das sagt, heißt, er ist Gott. Er und der Vater wohnen in seine Nachfolger. Jesus hat das behauptet, wer an mich glaubt, werden der Vater und ich zu ihm kommen und ihn wohnen. Das heißt, nur Gott kann in den Menschen wohnen. Oder dafür, dass er in Menschen wohnen, in ganz viele Menschen wohnen kann, muss er Gott sein, weil Gott allgegenwärtig ist. Satan kann nicht in viele Menschen wohnen, weil er nicht allgegenwärtig ist. Die Dämonen können in Menschen wohnen, aber nur jeder Dämon kann nur in einer Person wohnen. Ne? Aber Jesus kann in ganz vielen Personen gleichzeitig, weil er allgegenwärtig ist. Und das ist wieder ein Beweis, dass er Gott ist. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja, früher, als ich ja 5 Jahre alt war oder so, haben wir auch gedacht, ja, wie kann Gott, ne, die Gebete von all den Menschen auf der Welt hören gleichzeitig und so weiter. Aber heute haben wir, sagen wir so, zumindest eine Annäherung zu dieser Sache. Das ist das Internet. Das heißt, man kann Seiten auch vom Internet überall auf der Welt aufschlagen oder man kann sich mit Menschen kommunizieren, die auf der anderen Seite der Welt sind, oder man kann jetzt zum Beispiel auf Kameras, Sicherheitskameras zum Beispiel, die aufgestellt sind in verschiedenen Plätzen, kann man ja die Firmen über das Internet bewachen, verschiedene Orte oder so, durch das Internet, die bewachen dann Straßen, Züge und Bahnhöfe etc. aus der Ferne. Ne? Das sind Beispiele. Natürlich ist, was Gott macht, millionenweise besser als das, aber das ist nur ein Beispiel, wo wir so anfangen können zu verstehen, dass es möglich ist. Das heißt, wenn es für Menschen möglich ist, jetzt 10 verschiedenen Plätzen zu überwachen aus der Ferne in einen Raum, kann Gott Millionen mal mehr machen, weil er ist überall. Gott ist Geist und er ist überall. Ja, Bibeltexte, die beweisen, dass Jesus Gott ist. Römer 9,5, Christus, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Jesaja 9,6, ne, hatten wir schon gesehen. Ein Sohn ist uns gegeben, starker Gott. Jesaja 40,3, ebnet in der Steppe eine Straße vor unserem Gott. Ne? Wie Johannes der Täufer gesagt hat, ich bin der, der sagt, ebne in der Steppe eine Straße. Ne? Aber für wen ist diese Straße? Für unseren Gott, Jesaja. Immer wichtig, diese Texte aus dem Alten Testament, weil sie wurden viele hunderte Jahre vor Christus geschrieben. Und darum sind die auch so bedeutsam, weil sie einfach, ne, das beweisen. Das sind Prophezeiungen, die so klar reden, dass Jesus Gott ist. 700 oder 1000, 1500 Jahre vor Christus. Halleluja. Ja. Die Attribute des fleischgewordenen Jesus sind Attribute Gottes. Offenbarung 1, 7 bis 8. Das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Nach seiner Auferstehung war Jesus allgegenwärtig. Siehe folgende Verheißung, Matthäus 28, 20b. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Jesus ist allgegenwärtig. Er ist auf der ganzen Welt mit jedem, der an ihn glaubt. Jesus ist allwissend. Johannes 21, 17. Und nur Gott ist allwissend. Wieder so ein Beweis, Jesus ist Gott. Offenbarung 2, 23. Werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herzen erforscht. Und ich werde jeden einzelnen von euch geben nach seinen Werken. Das heißt, Jesus erforscht uns. Er ist allwissend. Jesus ist allmächtig. Philipper 3, 21. Jesus ist unveränderlich. Das ist auch ein Attribut Gottes. Gott ist unveränderlich. Wenn Jesus unveränderlich ist, dann ist er Gott, weil wir Menschen sind veränderlich. Aber Jesus ist unveränderlich. Kolosser 1, 9 bis 20. Hebräer 13, 8. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Texte sind so viele Texte, die das betonen. Jesus ist, wenn Jesus derselbe gestern und heute und in Ewigkeit ist, dann ist er ewig. Ewig auch in diesem Sinn, dass er keinen Anfang hatte. Jesus ist der Richter aller Menschen. Das sehen wir auch in vielen Stellen, wie vorher, Offenbarung 2, 23, aber auch Johannes 5, 19 bis 30. Und auf der letzten Seite, das Wort Gottes zeigt uns unmissverständlich klar, dass Jesus, als er Fleisch war, als Gott erkannt wurde. Jesus wurde immer als Gott bezeichnet. Ja, dieser letzte Satz fasst alles zusammen. Alles zusammen, was wir heute studiert haben. Jesus ist Gott. Und die ganzen Bibelverse könnt ihr auch zu Hause, das heißt morgen oder wenn ihr Zeit habt, wenn ihr Lust habt, die auch aufschlagen, weil ich auch viele Texte nur in Klammern zitieren, weil ich die ganze Texte nicht hier vollständig zitieren kann, weil ansonsten würde es hier Blätter und Blätter geben, viele Seiten mehr.